After years of suffering and bloodshed, the war in Gaza is over.
US-Präsident Donald Trump lässt sich feiern. Alle lebenden israelischen Geiseln sind frei. Waffenruhe. Und jetzt? Der Friedensplan für Gaza ist unterzeichnet. Und nachdem die Waffenruhe weitgehend hält, wird weiter über Stufe 2 und 3 des US-Plans verhandelt. Dauerhafter Frieden und den Wiederaufbau Gazas. Korrespondent Christian Limpert leitet das ARD-Studio in Tel Aviv und erzählt uns heute, wie die Zukunft des Gazastreifens überhaupt aussehen könnte. Denn eine Recherche von BR Data zeigt, wie groß die Zerstörung dort nach 2 Jahren Krieg tatsächlich ist und welche Interessen Israel und die USA mit dem schmalen Küstenstreifen verfolgen. Ihr hört 11KM, der Tagesschau-Podcast. Ein Thema in aller Tiefe. Mein Name ist Elena Kuch. Heute ist Mittwoch, der 15. Oktober. Hallo Christian, schön, dass du da bist.
Hallo.
Christian, wir haben Anfang der Woche die Bilder der freigelassenen israelischen Geiseln gesehen. Und schon kurz vorher kehren auch immer mehr geflüchtete PalästinenserInnen in ihre Heimatorte zurück. Was finden die Palästinenserinnen und Palästinenser vor, wenn sie in ihre Heimat zurückkommen?
Also ihre Heimat heißt in dem Fall zum größten Teil der Norden oder die Mitte des Gazastreifens. Denn sie waren während der letzten 2 Jahre immer wieder vertrieben worden, also immer wieder in den Süden. Jetzt kehren sie zurück und das, was wir hören und sehen, ist wirklich eine Rückkehr in Ruinen, in Gebäude, die zum Teil beschädigt sind, schwer beschädigt sind. Oft in eine Gegend, wo es keine Infrastruktur mehr gibt, also fließend Wasser, Strom, das ist alles schon seit langem weg. Auch im Süden, die Stadt Rafah ist so heftig zerstört, dass die meisten, die dorthin zurückkommen, tatsächlich im wahrsten Sinne des Wortes vor Trümmern stehen. Gleichzeitig bleibt die humanitäre Lage einfach brutal schlecht. Jetzt ist natürlich gelungen, mit diesen Vereinbarungen, mit der Waffenruhe, auch Hilfslieferungen wieder anlaufen zu lassen. Aber bei der Zerstörung im Gazastreifen ist natürlich völlig klar, dass das nicht innerhalb von 1-2 Tagen sofort wieder alles gut ist. Was uns jetzt dabei hilft, das noch einzuordnen, ist eine neue Recherche. Da geht es eben darum, dass wir sehen können, wie massiv die Zerstörung in diesem gesamten Gebiet ist.
Bilder von zerstörten Gebäuden in Gaza, die hat man ja in den vergangenen 2 Jahren immer und immer wieder gesehen. Was habt ihr euch da genauer angeschaut?
Also vorab, das waren jetzt nicht wir im Studio Tel Aviv, sondern das waren großartige Kollegen von BR Data in München, die uns da unterstützt haben. Und die haben Daten ausgewertet und sehen, dass 70% der Gebäude im Gazastreifen zerstört oder beschädigt sind. Und dass es eben besonders heftig ist in den großen Städten im Gazastreifen, also in Rafah zum Beispiel, da sind 80% der Gebäude zerstört oder beschädigt. Und in Gazastadt sind es über 85%. Und da ist diese BR-Datenrecherche für uns hier im Studio Tel Aviv ein ganz zentrales neues Ergebnis, das wir haben, das sich mit anderen Ergebnissen deckt. Zum Beispiel auch mit Berichten der Vereinten Nationen.
Der Gazastreifen, der ist ja während des Krieges in den vergangenen Monaten gewissermaßen eine Art Blackbox gewesen. Ausländische Journalistinnen kommen nicht ins Land oder sind nicht ins Land gekommen, konnten nicht von dort berichten. Wie konnte das Team von BR Data jetzt diese Daten erheben?
Also die Kollegen vom BR Datenteam in München, die haben das nicht ganz alleine gemacht. Die haben Daten zugekauft von einer anderen Firma, die wiederum Satellitenbilder auswerten kann.
Vertical 52, das ist eine Firma, die sich auf Fernerkundung und eben ja, Satellitenanalysen im weiteren Sinne spezialisiert hat.
Und der Marco Lehnert von BR Data, der das mit betreut hat, der hat mir erklärt, dass es bei diesen Daten darum geht, dass sozusagen Radarsignale immer wieder gemessen werden und so über einen langen Zeitraum man feststellen kann, ob die Gebäude, die sie erfassen, zerstört sind oder nicht.
Das heißt, es gibt Satelliten der ESA, die eben um die Erde fliegen und die ganze Welt mit Radarsignalen abtasten. Das heißt, was Vertical 52 gemacht hat, ist, dass die sich angeguckt haben, wie diese Radarsignale eigentlich vor dem 7. Oktober 2023 ausgesehen haben. Haben das dann mit Radarsignalen nach dem 7. Oktober oder eben jetzt der letzte Stand, den wir haben, ist der 18. September 2025 verglichen. Und was denn eben passiert ist, dass sie davon ausgehen, dass wenn dieses Radarsignal genau so zurückkommt wie eben vor dem 7. Oktober, dass dann dieses Gebäude dort noch steht, dass dieser Ort, auf den dieses Radarsignal auftrifft, unverändert ist.
Wenn sich dieses Signal aber verändert, dann kann man dadurch sagen, wie sich der Grad einer Zerstörung in einem bestimmten Gebiet über einen bestimmten Zeitraum entwickelt hat.
Inwiefern geben diese Daten Aufschluss darüber, wie stark Schäden sind? Wie definiert ihr oder wie definiert das Team Schäden?
Das hat mir der Marco erklärt. Er hat gesagt, natürlich kann man nur feststellen, Beschädigungen, die sozusagen von oben, von einem Signal von oben erfassbar sind. Was man nicht sehen kann, sind zum Beispiel Einschusslöcher an der Wand oder ob eine Wand Risse hat. Das heißt, man kann nur einen gewissen Beschädigungsgrad eines Gebäudes feststellen, der wirklich von oben aus der Luft auszumachen ist.
Artikel 52 hat 4 Schadensklassen. Diese Schadensklassen richten sich danach, wie genau dieses Radarsignal eben zurückkommt. Also, wenn dieses Radarsignal mit der gleichen Kohärenz ist ein Maß dafür, wie ähnlich sich zwei von diesen Signalen sind, quasi mit der gleichen Kohärenz zurückkommt, dann ist es in der geringsten Schadensklasse eingruppiert. Wenn dieses Radarsignal komplett anders ist, dann ist es in der höchsten Schadensklasse eingruppiert.
Was wichtig ist zu erwähnen, der Marco und das BR Data Team, die haben nicht nur ihre eigene Studie genommen, sondern sie haben es auch abgeglichen, also das klassische Zwei-Quellen-Prinzip. Sie haben dann auch andere Studien und Ergebnisse hergenommen und sehen eben, dass sich ihre Erkenntnisse mit anderen Studien und Satellitenauswertungen decken.
Dafür haben wir dann zum Beispiel Echtfarb-Satellitendaten von einer anderen Mission der ESA. Dann legen wir das quasi übereinander und gucken, ob eben Gebäude, die dort zerstört, gemarkert sind, tatsächlich auch in den anderen Quellen, die wir haben, als zerstört oder schwer beschädigt auftauchen.
Prozent der Gebäude im Gazastreifen sind beschädigt oder zerstört. Welche Aussagen könnt ihr über Schäden an Krankenhäusern, an Schulen oder auch im Bereich von Flüchtlingscamps treffen?
Das ist relativ schwierig, obwohl wir eine Analyse haben für den gesamten Gazastreifen. Was diese Technik nicht kann, ist wirklich punktuell sich einzelne Gebäude anschauen. Das liegt an der technischen Machbarkeit.
Das ist eben Infrastruktur wie Straßen, das ist was, was wir mit dieser Analyse nicht erfassen können. Aber auch landwirtschaftliche Flächen, Wasser und Wasserversorgung, das sind alle Sachen, die von dieser Analyse nicht mit eingeschlossen sind. Was so landwirtschaftliche Flächen angeht, das sieht man allerdings relativ gut auf den Echtfarb-Satellitenfotos. Wenn man sich den Vergleich von 2023 im Oktober und 2025 im Oktober anguckt, bemerkt man, es gibt so gut wie keine Grünflächen mehr im Gazastreifen.
Dass wir davon ausgehen, dass der landwirtschaftliche Raum, die Flächen, die für Ackerbau, für Obstanbau genutzt wurden, dass sie kaum mehr zu nutzen sind. Also in einer Lage jetzt, wo es eine massive Hungersnot gibt, den Menschen vor Ort nicht helfen können. Auch das ist eine Erkenntnis, die sich deckt mit anderen Studien der Vereinten Nationen zum Beispiel.
Als Israel-Korrespondent beobachtest du den Krieg gegen die Hamas von Anfang an und hast auch aus nächster Nähe berichtet. Wie sehr decken sich denn die Ergebnisse dieser Datenanalyse mit deinen eigenen Beobachtungen?
Das große Problem für uns ist ja, dass wir in den Gazastreifen nicht rein können. Seit dem Kriegsbeginn, seit dem Angriff der Hamas auf Israel am 7. Oktober können wir nicht rein. Es wäre auch nach wie vor sehr gefährlich, aber Israel erlaubt internationalen Journalisten nach wie vor nicht dort eigenständig und unabhängig vor Ort zu berichten. Das heißt natürlich, was wir alle hier im Team gerne machen würden, ist jetzt dorthin zu gehen und zu schauen, diese Daten, die wir jetzt haben, wie schaut es wirklich vor Ort an den Gebäuden aus? Wie groß ist die Zerstörung? Aber ich habe das vorhin gesagt, mich hat das nicht überrascht, denn wir hatten Momente, wo wir zumindest sehr nah ran konnten. Sophie, meine Kollegin, war einmal mit dem Militär drin im Gazastreifen. Ich konnte einmal drüber fliegen mit der deutschen Luftwaffe. Da ging es um Hilfslieferungen, die abgeworfen wurden. Das war ein Flugzeug, wo dann hinten die Ladeklappe aufging und wir hatten sozusagen die Chance, nachdem die Airdrops, diese Luftpakete dort rausgeflogen sind, dass wir uns an die Rampe stellen durften und für eine halbe Minute konnten wir eben diesen Überflug nutzen, um da runterzuschauen. Und ich habe zum Beispiel den Hafen von Gazastadt, an dem wir selber oft waren, nicht mehr erkannt. Von den Konturen wusste ich, dass das der Hafen ist, weil ich habe diese Kaimauer noch erkannt, aber es waren die Gebäude außenrum komplett zerstört. Das sah einfach richtig platt aus. Ein Stückchen weiter habe ich dann noch Häuser gesehen, aber bei dem Hafen, bei dem ich irgendwie schöne Erinnerungen hatte, weil als wir da waren, war da so eine Art Mini-Freizeitpark und da war dann auch so ein Pferderennen damals. Das war alles einfach nur noch Trümmer und Wüste, was ich von oben sehen konnte. Und wir alle waren mehrmals unten direkt an der Grenze zum Gazastreifen. Da gibt es dann so bestimmte Punkte, von denen man aus in den Gazastreifen schauen kann. Und ich erinnere mich, einmal waren die Detonationen, also die israelischen Luftangriffe im Gazastreifen, also circa 5 Kilometer entfernt, so heftig, dass an dem Ort in Israel, an dem wir standen, Luftalarm ausgelöst wurde. So. Und das zeigt, mit welcher massiven Feuerkraft das israelische Militär dort vorgegangen ist, fast über 2 Jahre hinweg.
Die Daten eurer Analyse, die zeigen uns, dass der Großteil der Gebäude im Gazastreifen beschädigt ist. Welchen Aufschluss können die Daten denn über das Vorgehen des israelischen Militärs in den 2 Jahren des Krieges geben?
Es ist schwierig, da eine generell gültige Aussage zu treffen, aber ich kann mal ein Beispiel rausnehmen, zum Beispiel die sogenannte Offensive auf Rafah.
Wolken von Rauch und Staub über der Stadt Rafah im Süden des Gazastreifens. Unvermindert greift Israel hier und in der Umgebung Ziele an. Mehr als 1 Million Menschen aus dem gesamten Küstenstreifen haben hier Zuflucht gesucht. Anfang der Woche hatte Israel die Menschen im Osten von Rafah mit Flugblättern aufgefordert, das Gebiet zu verlassen.
Es war Anfang Mai 2024, international heftig kritisiert, aber das israelische Militär hat gesagt, man vermutet in Rafah an der Grenze zu Ägypten noch entscheidende Hamas-Terroristen, Hamas-Kämpfer.
Die Armee spricht von einem gezielten Antiterror-Einsatz. Im Bereich des Grenzübergangs Rafah befinden sich Tunnel und Schmuggelrouten der Hamas.
Was wir eben sehen, wenn wir uns diese Daten nun anschauen, ist, dass nachher, also im September 25, das ist der letzte Moment, in dem wir diese Daten erhoben haben, ein Zerstörungsgrad von 80% zu sehen ist. Also da können wir einen direkten Zusammenhang herstellen zwischen dem Beginn der Offensive und der massiven Zerstörung in diesem Ort Rafah.
Der internationale Gerichtshof in Den Haag verlangt von Israel, seine Offensive in Rafah im Süden des Gazastreifens sofort zu stoppen. Das höchste UN-Gericht gab damit einem Eilantrag Südafrikas statt, das Sofortmaßnahmen gegen das Vorgehen der israelischen Armee gefordert hatte.
Das Vorgehen der israelischen SoldatInnen, das steht sehr in der Kritik. Der Regierung wurden immer wieder Verstöße gegen das Völkerrecht vorgeworfen. Inwiefern helfen uns die Ergebnisse der BR-Datenrecherche, diese Vorwürfe besser einzuschätzen?
Wir als Journalisten, das gilt auch für andere, können in den Gazastreifen nicht rein. Das heißt, uns hilft alles, was sozusagen unsere Recherchen mit den wenigen Kontakten, die wir vor Ort haben, untermauert, das uns hilft, das wirklich noch verlässlicher zu sagen. Aber wir sehen einfach, dass die Zerstörung einen Umfang erreicht hat im Gazastreifen und damit das, was natürlich Menschenrechtsorganisationen sagen, nämlich die gezielte Zerstörung von Wohnraum im gesamten Gazastreifen mit dem Ziel, das gesamte Gebiet unbewohnbar zu machen, dass das zumindest eine Aussage ist, die man nicht von der Hand weisen kann. Und da stehen dann ja auch Vorwürfe im Raum wie Kriegsverbrechen, Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Die Daten, die wir jetzt vorliegen haben, sprechen zumindest eine klare Sprache und sagen uns, ja, da hat eine massive Zerstörung von Wohnraum, von Lebensraum stattgefunden.
Und was sagen Völkerrechtsexperten zu diesem Vorwurf, dass gezielt Wohnraum unbewohnbar gemacht worden sein könnte?
Der Fachbegriff dafür ist Domizid und das ist ein Vorwurf, der schon seit Monaten besteht. Das heißt, die Zerstörung von Wohnungen, von Orten, an denen sozusagen eine Bevölkerung sein muss oder sein kann. Es ist am Ende die Frage, wie man das völkerrechtlich einordnet. Das kann als Verbrechen gegen die Menschlichkeit gewertet werden. Andere Völkerrechtler sehen es als Kriegsverbrechen. Was ich spannend finde, ist, dass auch Hilfsorganisationen, die vor Ort sind, die Ärzte ohne Grenzen zum Beispiel, das Rote Kreuz, diesen Vorwurf auch teilen, die auch sagen, wir erkennen hier eine gezielte Zerstörung mit dem Ziel, ein Gebiet so zu verwüsten, dass die Lebensbedingungen vor Ort unmöglich werden. Die Ärzte ohne Grenzen, der Generalsekretär Christopher Lockyer zum Beispiel, hat es gesagt, nachdem er dort war. Und das übergeordnete Problem ist natürlich die juristische Einordnung. Welche Instanz wird das Urteil treffen? Denn wenn wir zum Beispiel den Internationalen Strafgerichtshof nehmen und der das ja final entscheiden kann oder wird, dann haben wir hier das Problem, dass Israel den ja gar nicht anerkennt. So. Also Aus meiner Sicht wird es dabei Vorwürfen bleiben, möglicherweise wird es ein Urteil geben. Aber unabhängig davon sehen wir einfach am Boden durch unsere Studie, aber auch durch das, was Völkerrechtler sagen, was Hilfsorganisationen sagen, dass es einfach eine massive Zerstörung ist, die man als Kriegsverbrechen oder als Verbrechen gegen die Menschlichkeit einordnen kann.
Offiziell hat Israel immer von gezielten Antiterroreinsätzen gesprochen, auch bei der Großoffensive auf Gaza-Stadt im August und im September 2025. Zugleich bestätigt eure Recherche die massiven Zerstörungen. Wie passt das zusammen?
Also Netanyahu, die Regierung haben ja von Anfang an gesagt, mit diesem Krieg, der ja als Verteidigungskrieg, als Reaktion auf den Terrorangriff vom 7. Oktober begonnen hat, möchte man die Hamas komplett zerstören. Netanyahu hat immer vom totalen Sieg gesprochen. Er wollte die Geiseln zurückholen und er wollte sicherstellen, dass aus dem Gazastreifen heraus nie wieder eine Gefahr für Israel ausgeht. Das sind Ziele, die er erreicht hat. Militärische Beobachter sagen, die Hamas ist seit Monaten schon so geschwächt, dass sie für Israel gar nicht mehr gefährlich werden kann. Also der Vorwurf, dass Netanyahu den Krieg in die Länge gezogen hat, der besteht seit langem. Aber es kommt eben etwas Entscheidendes dazu, was er im Laufe des Kriegs dann eben auch gesagt hat, nämlich er hat zum Beispiel gesagt, der Krieg wird erst enden, wenn der Trump-Plan umgesetzt ist.
I think you'll make that into an international, unbelievable place. I think the potential.
Wir erinnern uns, Trump hat vor seinem Friedensplan, den er vorgelegt hat, einmal von der Riviera des Nahen Ostens gesprochen.
And I don't want to be cute, I don't want to be a wise guy, but the Riviera of the Middle East, this could be something that could be so bad, this could be so magnificent.
Und der hätte sozusagen die freiwillige Ausreise der Palästinenser vorgesehen.
And I think the entire world, representatives from all over the world will be there and they'll live there. Palestinians also. Palestinians will live there. Many people will live there.
Aber alle waren sich einig, dass das eine Zwangsvertreibung wäre. Netanyahu hat später auch gesagt, dass er der Idee eines Groß-Israels gar nicht mehr abgeneigt ist.
Das war in einem Interview mit dem israelischen Nachrichtensender i24 News. Netanyahu wurde da nach seiner Vision für Israel gefragt. Er selbst nimmt das Wort Groß-Israel aber nicht in den Mund. Wofür steht das genau, Christian?
Groß-Israel, das ist die Vision seiner internen rechtsextremen Koalitionspartner, die eine Fläche Israel haben möchten, die auch die palästinensischen Gebiete, also das Westjordanland und den Gazastreifen beinhaltet. Wenn man sich diese Aussagen anschaut, dann kann man natürlich schon den Vorwurf daraus ableiten, dass diese Kriegsführung im Gazastreifen mit dem Ziel, ein Gebiet lebensunwirklich oder lebensunmöglich zu machen, sich damit schon deckt.
Und hat sich die israelische Regierung mal zu diesem Vorwurf geäußert?
Netanyahu hat sich geäußert. Er spricht, so wie wir das beobachten, da mit unterschiedlichen Stimmen. Wenn er sich international äußert, dann ist er deutlich defensiver. Er hat gesagt, der Krieg ist beendet, wenn die Hamas zerstört ist und niemand möchte die Palästinenser vertreiben. Allerdings an seine Wählerschaft, insbesondere an die Wählerschaft aus dem rechten Lager gerichtet, hat er schon, wie ich gesagt habe, immer wieder klar gemacht, dass er einer Idee von Groß-Israel nicht abgeneigt ist. Ganz offiziell hat er nie international eingeräumt oder bestätigt, dass er eine Vertreibung möchte. Aber Interviews, die er gegeben hat und dann eben auch zumindest sagen, dass Hilfsorganisationen, Menschenrechtsorganisationen das Vorgehen der Armee am Boden sprechen eben eine andere Sprache.
Und unter dem Einfluss und Druck der USA ist es nun zu einem Waffenstillstand mit der Hamas gekommen. Israel hat dem US-Friedensplan zugestimmt. Inwiefern könnte denn der Friedensplan diesen möglichen Zielen eines Groß-Israels entgegenstehen?
Es gibt einen Punkt, der das ganz klar ausschließt. Da steht nämlich, dass der Gazastreifen in Zukunft von Israel weder besetzt noch annektiert wird. Viele Palästinenser, mit denen wir sprechen konnten, die sagen, das ist der einzige Punkt in diesem Vorschlag von Trump, der wirklich in ihrem Sinne ist. In allen anderen Punkten berücksichtigt der Plan vor allem die Interessen Israels. Aber das ist entscheidend. Ich finde es auch insofern interessant, wenn man sich Trumps Idee von der Riviera des Nahen Ostens anschaut, die er ja noch zu Jahresbeginn geäußert hat.
The Riviera of the Middle East. This could be so magnificent.
Dann ist es eine 180-Grad-Wende. Wenn jetzt darüber verhandelt wird, das wird ja nicht mit einmal irgendwie alles gelöst sein, dann ist das wirklich der einzige Punkt, der garantiert, dass der Gazastreifen nicht israelisch, also nicht der Vision eines Groß-Israels geopfert wird. Was in dem Zusammenhang interessant ist mit Blick auf diese Vision eines Groß-Israels, zu dem eben neben dem Gazastreifen auch das Westjordanland gehören würde. Dann ist da jetzt ein Unterschied, nämlich wenn wir auf den Gazastreifen schauen, auf das, was in diesem Plan steht, dann steht da ja, das israelische Militär wird es nicht besetzen oder annektieren. Das ist eine Garantie, die Trump hier gibt, die sozusagen im Westjordanland nicht mehr Realität ist und in unmittelbarer Zukunft auch nicht mehr Realität sein wird. Denn dort geht die Annexion de facto weiter durch den völkerrechtswidrigen Siedlungsbau. Auch wenn Trump sagt, er wird eine Annexion des Westjordanlandes nicht erlauben, alles weist darauf hin, dass das einfach weitergeht. Im Gazastreifen, wenn es denn so kommt, wie es hier in diesem Plan steht, wäre es wirklich eine Garantie, dass Israel dort nicht, wie es ja zum Beispiel nationalreligiöse Siedler hier möchten, dort wieder zu einem Siedlungsbau kommt.
US-Präsident Trump ist von Israel direkt nach Ägypten weitergereist, um an einer großen Zeremonie für den Friedensplan teilzunehmen. Die vier Vermittlerstaaten USA, Ägypten, Katar und Türkei unterzeichneten eine Erklärung, mit der die Waffenruhe gefestigt werden soll. Vertreter Israels und der Hamas waren nicht dabei.
Mit der Unterzeichnung des Friedensplans gehen jetzt die Verhandlungen über die Umsetzung weiter. Es geht jetzt um Stufe 2 und Stufe 3, also unter anderem um die Entwaffnung der Terrororganisation Hamas und dann auch um den Wiederaufbau des Gazastreifens. Wie kann das denn überhaupt gelingen?
Das ist die Frage, die wir gerade wirklich in jeder Schalte, in jedem Gespräch gestellt bekommen. Ich weiß es nicht. Ich glaube, entscheidend ist, dass die Phase 1 erstmal erfolgreich endet. Das heißt, die Waffenruhe muss andauern. Und dann ist jetzt die Frage, inwieweit in der Folge des Gipfels in Sharm el-Sheikh Gespräche erfolgreich sind. Denn die großen Problempunkte, die bleiben. Wie wird sich die Hamas entwaffnen lassen? Wird sie das überhaupt so tun, dass Israel zufrieden ist? Gleichzeitig wird sich das israelische Militär entsprechend der Vereinbarungen weiterhin zurückziehen. Und dann die übergeordnete Frage, gelingt ein Wiederaufbau im Gazastreifen? Gerade wenn wir uns diese Daten anschauen, die jetzt vorliegen, wie soll das funktionieren? In welchem Zeitraum technisch? Wie soll ein so zerstörtes Gebiet aufgebaut werden? Und vor allem, wer soll dort langfristig die Kontrolle übernehmen? Das sind Punkte, die sind nicht geklärt. Ich glaube, wenn es zumindest gelingt, sich hier Stück für Stück anzunähern, zu einigen und die Waffenruhe hält, das ist ja entscheidend, dann könnte man zumindest davon reden, dass sich die Situation mal langfristig stabilisiert.
Laut UN-Schätzungen wird der Wiederaufbau in Gaza ungefähr 50 Milliarden US-Dollar kosten. Wer soll den Wiederaufbau bezahlen?
Es ist eine Wiederaufbaukonferenz geplant im November. Auch Deutschland wird sich beteiligen, viele andere Staaten. Trump hat ja hier bereits im Vorfeld auch die arabischen Nachbarländer in die Pflicht genommen. Aber das sind Kosten, dass, wenn man die Zerstörungen sich anschaut, was da alles wieder aufgebaut werden muss, das ist Wahnsinn. Ich kann mich nur erinnern, als ich nach Israel kam im Januar 2022, da gab es gerade die Meldung, dass die Palästinenser im Gazastreifen wieder ins Meer gehen können, weil die Kläranlage, das Klärwerk, das in dem Krieg davor zerstört worden war, mit EU-Hilfe wieder aufgebaut war, sodass nicht das ganze Schmutzwasser ins Meer fließen musste. Das ist alles wieder kaputt. Das heißt, jetzt fängt man wirklich bei einem Punkt an, bei einem Grad der Zerstörung, der so in den letzten Jahren ja noch nie da gewesen war.
Du hast eben schon erwähnt, Netanyahu hat sich schon zu möglichen Plänen eines Groß-Israels in der Vergangenheit geäußert. Trump hat ja seine Fantasien der Riviera des Nahen Ostens geäußert. Welche Rolle werden die USA denn beim Wiederaufbau spielen?
Die USA spielen zunächst mal eine entscheidende Rolle, wenn es darum geht, diese Waffenruhe stabil zu halten. Es könnte theoretisch sein, das befürchten hier viele Menschen, dass Netanyahu einen Vorwand sucht oder findet, um den Krieg wieder aufzunehmen. Denn das hat er seinen rechtsextremen Koalitionspartnern versprochen. Die Amerikaner garantieren der Hamas, so hat es die Hamas auch gesagt, dass der Krieg eben nicht wieder aufgenommen wird. Das ist entscheidend. Und alles andere, welche Rolle sie sozusagen aktiv am Boden spielen, um möglicherweise den Wiederaufbau zu sichern, das müssen wir abwarten.
Welche Ziele verfolgt US-Präsident Donald Trump tatsächlich? Was sind die US-Interessen an diesem Friedensplan?
Interessant ist ja, dass Trump etwas geschafft hat, wofür er viel Applaus bekommt. Er hat nämlich die arabischen Länder rund um Israel herum, aber auch die Türkei auf seine Seite, auf Seiten dieses Planes geholt. Das sind ja die Länder, die Hamas sozusagen als Partner betrachtet. Da hat er natürlich Vereinbarungen getroffen. Da geht es um Flugzeuge, die er bestimmten Ländern liefert. Möglicherweise gestattet er bestimmten Ländern auch die Nutzung von Kernenergie für friedliche Zwecke. Also das sind viele Deals im Hintergrund. Das ist das Interesse von Trump. Er möchte mit den arabischen Staaten ein engeres Verhältnis. Am Ende geht es um Geld und um Geschäft. Ich sehe tatsächlich diesen Trump-Plan, den alten Trump-Plan von der Riviera des Nahen Ostens, nicht kommen. Aber was viele auch hier sagen, so groß das Lob ist für seinen Plan, und das muss man sagen, dafür, dass er durch Druck es geschafft hat, Netanyahu und die Hamas zum Einlenken zu bewegen. Viele sagen schon, er bleibt ein erratischer Präsident. Entweder ändert er seine Meinung wieder, möglicherweise verliert er auch das Interesse. Das ist die große Gefahr, die für die langfristige Stabilität, für die langfristige Umsetzung dieses Prozesses, der da möglicherweise gerade beginnt, besteht.
Du hast es selbst schon erwähnt, es ist ja gar nicht garantiert, dass die Waffenruhe wirklich anhalten wird, dass die weiteren Verhandlungen über einen dauerhaften Frieden und eine Art Koexistenz von Palästinensern und Israelis in der Region am Ende erfolgreich werden kann. Angesichts dieser 70% beschädigten Gebäude, auf die jetzt eure Satellitenauswertung und die Recherche hindeuten, wie zuversichtlich bist du gerade, dass der Wiederaufbau im Gazastreifen gelingen kann?
Vielleicht vorneweg, ich bin immer eher ein optimistischer Mensch. Aber ich kann die Frage nicht abschließend beantworten, denn ich habe es gesagt, wir waren seit Kriegsbeginn nicht im Gazastreifen. Ich würde mir es einfach anschauen müssen, um vor Ort wirklich zu sehen, wie groß ist der Schaden. Wir haben jetzt diese vielen Daten, die sprechen dafür, dass es wahnsinnig schwierig sein wird, auch diesen Wiederaufbau zu schaffen, während dort Menschen sind. Ja, es ist ein ganz enges Gebiet, vieles zerstört. Das heißt, die Frage ist, wo sollen die Menschen überhaupt unterkommen, während man all das Zerstörte wieder aufbaut? Das kann ich nicht beantworten. Dafür müssen wir hin, dafür müssen wir uns das selber anschauen, mit den Menschen dort reden. Ich habe Hoffnung. Wichtig ist aber, dass diese Waffenruhe erstmal hält und dass nichts passiert, was das alles sozusagen von heute auf morgen wieder zerstört.
Vielen Dank, Christian.
Sehr gerne, vielen Dank euch.
Christian Limpert leitet das ARD-Studio in Tel Aviv. Er analysiert die Daten zur Zerstörung im Gazastreifen, die das Team von BR Data ausgewertet hat. Alle aktuellen Entwicklungen findet ihr auf tagesschau.de, den Link in unseren Shownotes. Und im Podcast Lost in Nahost hört ihr alles rund um Israel und Gaza. Den Link teilen wir euch in den Shownotes. Genau wie Links zu anderen 11KM-Folgen. Für mehr Einordnung, was im Nahen Osten seit dem 7. Oktober passiert ist. Morgen schauen wir bei 11KM auf die Diskussion um die Wehrpflicht. Was wird sich ändern? Lasst uns ein Abo da, damit ihr die Folge nicht verpasst. Autor dieser Folge ist Niklas Münch. Mitgearbeitet hat Marc Hoffmann. Produktion Jonas Teichmann, Jacqueline Bretschek und Christine Dreier. Redaktionsleitung Nicole Dienemann und Fumiko Lipp. 11KM ist eine Produktion von BR24 und NDR Info. Mein Name ist Elena Kuch und wir hören uns morgen wieder.